2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Nico Schmega kotzt. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, wir haben Montag, den 8. Dezember 2025, 90 Minuten später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millern-Ton nach dem Auswärtspunktgewinn beim 1. FC Köln vom vergangenen Samstagnachmittag. Ja, die Torschützen sind schnell erzählt. In der 51. Minute bringt Said El Mala den FC in Führung und dann sieht es lange Zeit danach aus, als wenn der FC St. Pauli auch das 10. Spiel in Folge verlieren würde. Aber in der 90. plus 4 verrenkt Ricky J. Jones seinen Hals und köpft zum 1:1 Ausgleich, sodass der FC St. Pauli zumindest die Niederlagenserie beenden kann und einen Punkt aus Köln entführt. Ja, wie verdient das ist, darüber sprechen wir gleich. Wie angekündigt hört ihr heute mich, Yannick, und bei mir ist der Mann mit dem braun-weiß-roten Herzen, Erik. Moin.
Ja, moin moin in der Lars, liebe Zuhörerinnen an den Endgeräten. Moin moin in der Lars, lieber Yannick. Danke, dass ich wieder Gast sein darf.
Schön, dass du wieder da bist. Für dich ja ein besonderer Spieltag letzten Samstag. Geschlagen ja so ein bisschen, hattest du ja im Vorgespräch und auch in der Saisonvorschau erzählt, zwei Herzen mittlerweile in deiner Brust.
Ja.
Wie hast du denn erstmal so auch in dieser Gefühlswelt den Spieltag am Samstag erlebt?
Ja, es war ja für mich das Spiel, ich hatte es ja mit dem Kascha auch schon im Vorgespräch gehabt, das ist so mein Highlight-Spiel der Saison. Da kann die ganze Saison super gut oder super schlecht verlaufen. Dieses eine Spiel ist das, worauf ich hinfiebere. Und mein Sohn ist jetzt auch in dem Alter, dass ich ihn mit ins Stadion nehmen kann. Und wir haben uns dann Wochenende gemacht. Hat es ja im Vorgespräch gesagt, ich wohne in Buxtehude, bin regelmäßig am Millerntor. Mein Sohn ist ganz oft mit mir am Millerntor. Dementsprechend ist er komplett braun-weiß durch und durch und rot-weißer Sympathisant und bei mir ist es halt umgekehrt. Dementsprechend hatte ich ein wunderbares Vater-Sohn-Wochenende mit Emil zusammen und wir haben uns ein schönes Wochenende in Köln gemacht mit diesem Highlight des Spiels. Das Spiel hat jetzt nicht so viele Highlights wie ich am ganzen Wochenende, aber es war schön, es war toll.
Ich wollte gerade sagen, zu den Highlights oder mangelnden Highlights des Spiels kommen wir gleich noch. Ich kann ja auch kurz erzählen, für mich ging es schon am Samstag früh morgens los mit mehreren Bussen in Richtung Köln. Also wirklich fast zweistellige Anzahl an Bussen, die da die organisierte Fanszene Richtung Ruhrgebiet gebracht haben oder Richtung Rheinland. 2-2,5 Stunden vor Anpfiff sind wir dann ungefähr in Köln angekommen. Und bis wir dann drin waren, war es ungefähr 2 Stunden vor Anpfiff. Aber das war alles soweit problemlos und so wie man es eigentlich so kennt und keine besonderen Vorkommnisse. Wie seid ihr denn angereist am Spieltag dann selber?
Wir sind Freitag schon hingefahren. Wir hatten, weil wir keine Lust hatten irgendwie auf Risiko mit Stau, mit zu spät zum Spiel kommen, haben wir uns überlegt, wir fahren Freitag schon nach Köln. Und in Köln gibt's ja die Kölner Haie als Eishockeyverein. Und da haben wir, weil sich das mein Sohn gewünscht hat, noch ein Eishockeyspiel Freitagabend geguckt, was auch sehr torreich war. Die Tore, die samstags gefehlt haben, sind freitagsabends alle gefallen. Und Samstag habe ich ihm erstmal Köln gezeigt. Wir waren im Dom, sind dann am Rheinufer rumgelaufen, Altstadt rumgelaufen. Und irgendwann, als dann so die ersten Kölner und Köln-Fans aus Hamburg, aus meiner Hamburger FC-Bubble nach Köln angekommen sind, haben wir uns dann mit denen getroffen, ein paar schöne Stunden verbracht. Und irgendwann so gegen, 12:30 sind wir dann auch Richtung Stadion aufgebrochen, weil der Lütte total unruhig wurde und einfach nur Stadion sehen wollte, weil er halt zuvor noch nie in Müngersdorf war. Das war das erste Mal, dass der in Köln im Stadion war. Und ja, dann sind wir zum Stadion hin, haben dann da die ersten Fotos gemacht vor den Türmen. Wir kamen dann mit der Bahn da an und dann kommst du ja direkt auf das Stadion zu. Von dort aus sind wir dann aber nicht direkt rein, sondern haben dann noch in einer angegliederten Gastronomie vom Hockeyclub Rot-Weiß Köln haben wir uns da noch mit Leuten getroffen und da ging für mich persönlich so ein persönliches Klassentreffen, kann man es ja fast schon nennen, los. Erst habe ich da Freunde früherer Tage aus Köln getroffen, so halb zufällig, weil alle gesagt haben, wir gucken, ob wir es schaffen oder schauen wir mal. Dann kamen, und an dieser Stelle ganz große und liebe Grüße, Leute von Sabbel Nord vorbei, die ich dann da getroffen habe, die ich vom Millerntor kenne. Das war dann irgendwie so total bunt gemischt und ich bin auf Wolke 7 geflogen oder getragen worden, weil ich das einfach nur so schön für mich fand. Alle Leute da von St. Pauli-Seite, von FC-Seite, die mir was bedeuten und mit denen ich schöne Erinnerungen an diverse Sachen habe, dann auf einmal bei dem Spiel, vor dem Spiel zu sehen. Und irgendwann so gegen 14.15 Uhr habe ich dann zu Emil gesagt, komm, jetzt gehen wir langsam mal Richtung Block, dann kann man das Stadion auch noch in Ruhe angucken und dann kriegst du nachher auch die große Zeremonie mit Hennes läuft ein und dann kommt die Hymne und so weiter. Das kriegst du dann auch noch mit. Und auf dem Weg dahin habe ich dann noch Freunde früherer Tage getroffen, die damals bei der zweiten Handball-Damen mitgespielt haben. Und wenn ihr hier zuhört, Niki und Steffen als Trainer, auch liebe Grüße. Das war auch total toll, die Leute dann vom Gästeblock zu sehen. Und ja, mein armer Sohn wollte rein und überall habe ich bekannte Gesichter getroffen, habe mich dann mit denen immer noch unterhalten. Ja, ich bin beseelt ins Stadion rein. Und als wir dann drinne waren und der kleine Mann dann auch im Block drinne war und das große Stadion, wir hatten Sitzplätze zwischen Mittellinie und 16er auf der Seite des Gästeblocks und dann in Reihe 1. Und das war natürlich dann auch großartig. Dann konnte er dann auch das ganze Stadion von unten sehen. Beim Warmmachen hat er dann noch Luis Oppi zugewunken, also auch beste Plätze. Und das war, ja, zum einen war ich beseelt, zum anderen habe ich die Fröhlichkeit und die Freude in den Augen meines Sohnes gesehen, was mich als Vater dann natürlich auch nochmal stolz macht. Insofern konnte auch ein schlechtes Fußballspiel mich nicht daran hindern, einen tollen Tag gehabt zu haben.
Ja, das klingt ganz so. Wir haben uns ja dann auch in der Halbzeitpause nochmal kurz über die Plexiglaswand sozusagen Hallo sagen können, weil du mir geschrieben hattest, wo du ungefähr bist. Und dann haben wir uns das so als zentralen Punkt zum kurzen Hallo sagen ausgemacht. Ja. Und lustigerweise, ein paar Leute von Sabel Nord kenne ich auch. Liebe Grüße an der Stelle. So klein ist die Welt. Also ein großes Hallo auf deiner Seite und dein Sohn völlig fasziniert vom ersten Mal Müngersdorfer Stadion. Ja, und wir hatten eine relativ kleine Bezugsgruppe, hatten uns überlegt, noch zu einer größeren Fangruppierung zu stellen. Die standen aber teilweise dann, also wir hätten genau auf diese ja beklebte Plexiglaswand zum Spielfeld hingeguckt und da konnte man gar nichts durchsehen. Und dann sind wir ein Stück weiter rüber und hatten dann in einer kleineren Bezugsgruppe auch ganz gute Sicht. Vielleicht kann ich über die Bezugsgruppe zum Spiel überleiten. Ich hatte es ja gerade in der Einleitung schon gesagt, sah lange danach aus, dass wir wieder verlieren würden. Und aus meiner Bezugsgruppe, liebe Grüße an dich, wenn du das hörst, wurde mir schon viel Spaß bei unserem Gespräch hier heute Abend gewünscht. So Niederlagen besprechen ist ja auch mal ganz besonders unterhaltsam, nicht? Aber es sollte ja dann anders kommen. Aber dazu kommen wir vielleicht dann im Verlauf unserer kleinen Analyse des Spiels. Du hattest ja im Vorgespräch mit Kasche schon angedeutet, der FC tut sich schwer gegen tiefstehende Gegner. Auch eure Innenverteidigung war ja etwas dezimiert. Mit welcher Vorahnung bist du denn in die Partie gegangen am Samstag?
Ja, eigentlich mit der, die ich im Vorfeld analysiert habe, ne? Also, dass wir unseren stärksten Mittelfeldspieler mit Erik Martel in die Innenverteidigung reinsetzen, hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ich hätte eher Tom Kraus da gesehen und Erik Martel weiter im Mittelfeld. Damit haben wir uns natürlich einem kreativen Element im Mittelfeld beraubt, dafür eine Stabilität in die Innenverteidigung reingebracht. Und was mich sehr gewundert hat, als die Mannschaftsaufstellung, Said El Mala ist linker Flügelspieler. Und da war auf einmal Marius Bülter zu finden. Das ging aus der Aufstellung an sich, aus der nominellen Aufstellung her nicht hervor. Das hat man dann nachher beim Spiel selber gesehen. Und das hat mich dann schon irritiert, weil man hat es ja im Spiel gesehen. Said El Mala ist gut, ist gefährlich, ist ein bombenstarker Spieler, auch mit seinen 19 Jahren schon, wenn er über den Flügel kommt und wenn er mit seiner Geschwindigkeit kommen kann, aber nicht als Stoßstürmer. Die beiden gefährlichsten Szenen von El Mala oder zwei der drei gefährlichen Szenen von dem Malar kam ja durch seine Geschwindigkeit. Und das hat mich dann schon sehr, sehr, sehr irritiert bei der Aufstellung vom FC. Ansonsten ist es ja so gewesen, wie ich es im Vorfeld befürchtet habe, ne? Also das St. Pauli stellt sich hinten rein, Köln muss das Spiel machen, kann es nicht. Und St. Pauli in einer kompakten Defensive halt, ne?
Ja, es gab ja wirklich wenige Chancen dann für euch, aber ihr habt natürlich wesentlich mehr aufs Tor geschossen als wir. Unser einziger Torschuss ist ja dann auch das Tor gewesen in den 90. plus 4. Also da ganz klar, wo die Baustelle bei St. Pauli immer noch zu suchen ist. Da haben wir einfach zu wenig aus den paar Umschaltaktionen, die sich ja dann trotzdem ergeben haben, gemacht. Logischerweise ist natürlich aber auch die Defensivstatistik bei uns ganz gut. Wir haben euch ja bis auf wenige Situationen, wie gesagt, ganz gut vom Tor weggehalten, bis auf diese Dreifachchance eigentlich, wo verschiedenste Spieler versuchen, den Ball im Tor unterzubringen und wahlweise Vasil, der Pfosten oder Erik Smith das zu verhindern wissen. Wie hast du denn diese Szene wahrgenommen?
Es war ja gänzlich weit weg von dieser Szene, ne? Ich glaube, im Gästebereich Stehplatz hat man besser gesehen, als wir unten in der ersten Reihe so schräg dahin. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass das Netz wackelt und die Türme anfangen zu leuchten und die Karnevalsmusik ertrönt. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe es dann nachher in der Zusammenfassung, als wir uns ja dann in der Halbzeit getroffen haben, konnten wir dann mal einen Blick auf die Anzahl, auf die Leinwand erhaschen und sehen, aha, okay, da war dann doch nicht siebenmal Vasil, der den Ball gehalten hat, sondern es war Vasil, der Pfosten. Und es war für mich unglaublich, dass er nicht reingegangen ist. Und es ist auch im Nachhinein für mich immer noch ein, ist natürlich viel Pech dabei, aber eigentlich das Ding von El Mala kann, Schräger muss schon reingehen. Spätestens von Waldschmidt, das Ding, was an Pfosten geht, muss reingehen aus der Entfernung. Und okay, das der dritte Schuss von Sebulonson danach, ja, das war einfach nur so, ich versuch's jetzt mit Gewalt und das hat dann nicht geklappt und dann hat Vasil den gut gehalten. Aber das Ding muss, also da muss wirklich ein Tor draus entstehen. Ich behaupte, das ist eine ganz kühne Behauptung, aber hätte Bülter vorne im Zentrum gestanden und nicht El Mala, wäre das Ding auch reingegangen. Die gleiche Situation, Bülter vorne drin, wäre es reingegangen und El Mala ist halt nicht der Stoßstürmer. Aber gut, hätte, wäre, könnte. Ich fand, ich war ein bisschen entsetzt darüber, dass er nicht reingegangen ist und ja, da sieht man auch, wo der FC noch dran arbeiten muss. Ne?
Ja, und bei uns konnte man sehen, weshalb Nicola Vasil, weiß gar nicht zum wievielten Mal, in der Kicker-Elf des Tages steht.
Ja, habe ich auch gesehen. Wir hatten letzte Saison in der Aufstiegssaison beim FC ganz häufig, dass der gegnerische Torhüter in der Kicker-Elf des Tages stand. Und das war schon so ein Running, nee, das war sogar in der Abstiegssaison, glaube ich. Das war ein Running Gag auf jeden Fall. So, gegnerische Torhüter ist in der Kicker-Elf des Tages. Und jetzt hatten wir es hier auch wieder. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es war auch verdient. Also was Vasil da gehalten hat, war verdient.
Ja, er hat ja zuletzt ein bisschen auch seine Finger mit im Spiel gehabt, wenn Spiele verloren gingen. Da waren auch einige individuelle Patzer von ihm dabei. Aber vorgestern konnte man ihm auf jeden Fall in der Hinsicht keinen Vorwurf machen. Da hat er uns auf jeden Fall sehr gut im Spiel gehalten.
Der hat auch in der 8. Minute, wo El Mala das erste Mal durch war, da ist er, auch wenn El Mala sich den Ball weit vorgelegt hat, der ist ja brillant rausgelaufen und hat durch sein Stellungsspiel den Ball auch super abgefangen. Das muss man auch sagen. Ne? Also klar hat El Mala sich den Ball zu weit vorgelegt. Wahrscheinlich ein Effekt aus seinem schnellen Sprint heraus, aber Vasil mit seinem Stellungsspiel hat die Chance da zunichte gemacht, weil ansonsten wäre der drin gewesen.
Ja, also auch da konnten wir uns wieder bei Nico bedanken. Der hat auf jeden Fall jetzt zu seiner alten Form wieder zurückgefunden und wichtiger Rückhalt. Und auch sonst hat es ja dann lange Zeit gedauert, bis dann doch der Gegentreffer fiel und wir alle schon dachten, das geht jetzt wieder in die Richtung, die wir aus den letzten, ja gut, über 10 Wochen mit der Länderspielpause eingerechnet schon kennen. 51. Minute, eigentlich eine Aktion von uns und dann schaltet El Mala schneller als alle anderen und zieht unserer Defensive völlig davon und kann alleine vor Nicola Vasil abschließen.
Es war ja keine Defensive, es war ja Pereira Larsch, der mit zurückgelaufen ist.
Gut, also Spieler, die versuchen, die Defensive aufrechtzuerhalten, so gesehen, ja.
Ja, aber ganz ehrlich, also auch da, es war ja auch kein kontrollierter Pass auf El Mala. Luca Waldschmidt, der den Ball nach vorne schlägt, der macht ja eigentlich nur einen Befreiungsschlag, nachdem, ich glaube, das war ein Freistoß aus dem Halbfeld für St. Pauli, nachdem der irgendwie geklärt wurde, haut Waldschmidt das Ding einfach nur nach vorne und El Mala mit seinem Instinktfußball läuft einfach mal los und läuft dann den Ball hinterher oder der Ball fliegt ihm in den Fuß rein und dann kommt er mit seiner Geschwindigkeit und dann ist halt der Einzige, der mit nach hinten geht, in der die Geschwindigkeit in etwa halten kann, war Pereira Larsch, aber er hat dann nachher auch keine Chance mehr gehabt.
Hatte dann Angst, die Notbremse zu ziehen sozusagen oder einen Foul zu ziehen, was dann als Notbremse gewertet wird, von daher muss er dann irgendwann von ihm ablassen, weil er wirklich halt so ein, zwei Schritte vor ihm ist und dann nicht mehr nicht mehr in eine Klärungsaktion kommt, ja.
Er war ja auch zweimal an der Schulter dran und El Mala wurde im im Interview drauf angesprochen, er hätte ja auch das Foul und die rote Karte ziehen können. Und da hat er gemeint gehabt, nee, ich wusste ja, dass ich schneller war. Ich musste ja nur einfach mich aus dem Griff lösen. Dann hätte er schon anders zupacken müssen. Hat er recht gehabt. Und finde ich auch gut, dass er dann nicht die rote Karte zieht, sondern das Tor erzwingen will.
Und da steht es 1-0 für den FC und das Trömmelsche geht los. Und,
Balsam für die Ohren aller St. Pauli-Fans. Nein, natürlich nicht. Hab mich darauf in dem Moment natürlich richtig gefreut, dass das Tor fällt, das Trümmelchen läuft. Und ich fand also das ganze Drumherum beim Tor, das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Hab mich darauf auch gefreut und ich finde, es war auch zu dem Zeitpunkt verdient. aufgrund der Tatsache, dass der FC irgendwie 2 oder 3 Chancen in der ersten Halbzeit hat und so dann aus der zweiten Halbzeit rauskommt, fand ich das 1-0 zu dem Zeitpunkt total verdient.
Ja, ich denke, da wirst du wenig Gegenstimmen hören. War nicht nur folgerichtig, ne, dass es dann irgendwann auch mal zum Treffer kommt, weil ja wirklich von uns dann auch in der Folge dann sehr, sehr wenig kam. Erst dann so in der Schlussphase so leichte Annäherung wieder ans Tor und dann dieser Ausgleichstreffer aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob du dir das wahrscheinlich auch in der Wiederholung dann nochmal dir angeguckt. Also ich hatte ja schon Nackenschmerzen von der Rückfahrt im Bus am Samstag oder Samstagnacht, Sonntagmorgen. Aber wenn man sich das Tor von Ricky anguckt, dann also der verdreht den Hals ja dermaßen, wo man denkt, wie ist das anatomisch möglich? Und dann rutscht Schwäber auch noch aus und dann steht es kurz vor Schluss 1-1. Wie war da deine Gefühlswelt?
Da muss ich mal ein bisschen weiter ausholen bei der Gefühlswelt. Das Ganze geht ja los, dass der FC eigentlich die Chance hat, alles klar zu machen. Ragnar Ache scheitert an Vasil. Dann kommt der Ball irgendwie zu Florian Kainz. Der hat drei Möglichkeiten und entscheidet sich für die schlechteste. Also einmal zieht er Volley drauf und geht all or nothing, dann geht das Ding vielleicht rein, vielleicht drüber, aber du nimmst Zeit von der Uhr und das Spiel wird abgepfiffen. Macht er nicht, er stoppt den Ball. Dann, anstelle auf den mitgelaufenen, in der Mitte freistehenden Johannesson zu spielen, versucht er selber den Abschluss. So, und dann denke ich mir so, oh nee, und dann macht er alles falsch bei dem Abschluss, was man falsch machen kann. So, dann gibt es diese Doppelecke, wo anstelle, dass man das versucht, spielerisch zu lösen, ich glaube, St. Pauli war zu dem Zeitpunkt geschlagen. Du hättest einfach den Ball laufen lassen sollen und dann hätte der Schiedsrichter irgendwann abgepfiffen. Aber Ache versucht, den Ball an der Ecke zu blocken. Und die zweite Ecke, da wird ihm der Ball weggenommen. Und dann kommt eine Situation, die ich einfach unglaublich finde. Der FC hat bei der Flanke aus dem Halbfeld, die erste Flanke wird rausgeklärt, dann kriegen sie den zweiten Ball nicht. Dann kommt wieder ein Ball in die Mitte rein, klärt der FC wieder und kriegt den aber wieder nicht richtig raus. Wieder der zweite Ball, den der FC da nicht bekommt. Und dann kommt, ich weiß gar nicht, wer die Flanke auf Ricky J. Jones gespielt hat, aber dann kommt diese Flanke und der Abwehrspieler, der Sebulonsson, steht, während Ricky J. Jones gefühlt mit dem Kopf auf Lattenhöhe ist, steht er einfach am Boden und reagiert gar nicht. Es ist einen halben Meter vom Stürmer entfernt und das ärgert mich dann so ein bisschen als FC-Fan, wenn ich sehe, dass in der 94. Minute bei dem ersten Torschuss, der Schiri hat die Pfeife schon im Mund, der Abwehrspieler einen halben Meter entfernt ist und bei einem Ball, der hoch reinkommt, nicht mit hochspringt. So, und das dann in summa summarum Schwäbe noch wegrutscht, ist natürlich dann, es passt auf diese ganze Situation, wo ich mir denke, so okay, das war eigentlich musste das Tor jetzt zwingend fallen, weil so viel Unglück in einer Situation, das muss dann auch mit dem Tor enden. Und ja, ist ja dann auch passiert.
Ja, danke für diesen Spielfilm der letzten Minuten aus rot-weißer Sicht sozusagen. Die Flanke kam von Sinani, das noch der Vollständigkeit halber. Die mangelnde Defensivarbeit ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich war mehr von seinem Hals abgelenkt, wie gesagt. Und dann vom Ausrutschen des Torhüters. Ja. Vielleicht können wir darüber, du hast jetzt auch den Begriff Glück schon mehrfach erwähnt in deiner Analyse, vielleicht können wir darüber auf so ein kleines Fazit kommen. Da waren ja auch die Meinungen auf St. Pauli-Seite eher geteilt nach Abpfiff. Also es wurde auch von einem glücklichen Sieg gesprochen, aber auch von einem verdienten Sieg, nicht gerade was das Spiel angeht, also diese 90 Minuten plus 4, sondern der letzten Wochen, weil eben in vergangenen Spielen es immer so war, dass wir dieses Quäntchen Glück eben nicht hatten. Dann geht der Ball bei uns an den Pfosten, beim Gegner ist er aber drin, weißt du? Also immer dieses kleine Quäntchen, was dir dann manchmal fehlt und dann gerade in knappen Spielen, ich meine, wir haben bis auf wenige Ausnahmen auch nie hoch verloren, sondern es waren immer nur eins, vielleicht mal zwei Tore Unterschied in vielen Spielen. Da hat dir manchmal so dieses Quäntchen gefehlt, was einfach am Samstag vielleicht ein Stück da war und ja, auch in Anbetracht der Leistungen gegen FC Bayern und auch unter der Woche gegen Gladbach, sich dann auch irgendwie erarbeitet wurde, könnte man so sehen. Oder wie ist dein Fazit zum Spiel?
Ist jetzt die Frage, welche Brille ich aufsetze, ne? Habe ich jetzt meine FC-Brille auf, dann glaube ich, war es ein unverdienter Punkt für St. Pauli. Der erste Ball, den Schwäbe irgendwie abwehren musste, weil der sonst reingekullert wäre, war, glaube ich, von Pirker in der 92. Minute und dann der zweite Torschuss war das Tor. Ansonsten hat St. Pauli das Spiel zwar ja zerstört, kann man nur sagen, der hat den FC nicht zu Chancen kommen lassen, der FC hat selber nicht versucht, das zweite Tor zu machen, aber letzten Endes glaube ich, aus FC-Sicht. Ich habe ja dann nachher auch die vielen langen Gesichter gesehen, habe mich mit den Leuten auch unterhalten. Das war schon echt harter Schlag in den Nacken für die Kölner. Ne? Also das, was du eine Woche vorher in Bremen in der 94. Minute aus dem Nichts heraus einen abgefälschten Ball zum 1-1 Ausgleich machst und die Welt ist rot-weiß, hast du dann hier halt in der 94. Minute Nackenschlag kassiert und die Welt ist untergegangen. Also dieses typische Kölner Phänomen. Und aus FC-Sicht, denke ich mir, muss man sagen, zwei verlorene Punkte und kein verdienter Punkt für St. Pauli. Wenn ich jetzt die St. Pauli-Brille aufsetze, denke ich mir aufgrund der Kompaktheit, die die Mannschaft an den Tag gelegt hat und es einfach auch nicht zugelassen hat, dass der FC noch schwer aufs zweite Tor gehen kann und quasi alles in die Schlussphase reingesetzt hat, kann man sagen, dass der Punkt erzwungen war. Auch wenn es nur die letzten 5 Minuten, also 88. bis 94. Minute waren. Und ich glaube, es hängt davon ab, welche Brille du auffasst. Ich habe ja glücklicherweise beide Brillen auf und insofern kann ich für mich persönlich, ganz subjektiv betrachtet, mit dem Punkt gut leben.
Ich denke, du wirst nachvollziehen können, dass ich mit dem Punkt mehr als gut leben kann und nicht hier schon wieder über die 10. Niederlage in Folge sprechen muss, sondern man sich zumindest einen Punkt erarbeitet hat. Und wie gesagt, wenn man so diese gesamte Woche nimmt, ich meine, es waren ja auch 3 Auswärtsspiele für den FC St. Pauli in Folge. Erst in München, dann in Gladbach und jetzt in Köln. Und daraus ein Sieg, ein Unentschieden und eine, ja, am Ende dann mit 3-1 erwartbare Niederlage gegen den FC Bayern zu holen, lässt ja am Ende dann doch vielleicht ein bisschen Hoffnung, dass man sich zum Jahresende dann noch ein bisschen wieder Stabilität erarbeitet hat und wieder ein bisschen sich aus der Misere rausarbeiten kann. Und das führt uns vielleicht, wenn du zum Spiel nichts mehr hast, so ein bisschen auf den Blick bis zum Jahresende. Oder hast du noch was zu den 90 Minuten vom Samstag zu sagen?
Vielleicht nur noch ergänzend, dass in der 94. Minute gab es genau eine Person bei uns im Block, die getanzt hat und gesprungen hat. Und das war mein Sohn und der ist dann aber dann richtig abgegangen und ist dann nachher, als die Mannschaft auf den Block kam, hat er sich dann vorne auf die Mauer gestellt. Ich habe ihn noch festgehalten, dass er da nicht runterfällt und hat dann auch jedes Lied schön mitgesungen und mitgesprungen und getanzt und hat die Welle mitgemacht. Und auch da sage ich dann halt auch so, was gibt es Schöneres als Vater, als seinen Sohn glücklich zu sehen? Und das dementsprechend, ja, war es okay. Für mich, ich habe es ja im Vorfeld zu Kascha auch schon gesagt gehabt, aus FC-Sicht muss ein Sieg her. Aus meiner persönlichen Sicht kann ich auch mit einem Unentschieden gut leben. Und genauso ist es jetzt auch gekommen.
Also das ist doch eine wunderbare Schlussnote auf dieses Spiel am Samstag, wenn dein Sohn da zum ersten Mal im Stadion ist und ein Last-Minute-Treffer, das passiert ja beim FC St. Pauli auch nicht so oft, da noch bejubeln kann, ist doch ganz schön.
Seine Worte, als wir dann wieder im Hotel waren, waren: Papa, aber irgendwann fahren wir auch mal mit St. Pauli und gehen dann auch in den richtigen Gästeblock rein.
Ist ja die Frage, wann, weil man da als Papa auch bereit ist, den Sohnemann da mit reinzunehmen.
Der ist der Erste in der Familie, der Stadionverbot bekommt. Okay, er hört das morgen, insofern nein, natürlich nicht, lieber Emil.
Okay, Stichwort Stadionverbote ist ja auch nochmal, würde jetzt zu weit führen, aber ja, die Fanproteste haben ja zumindest dafür gesorgt, dass diese Kommission, die da Allmachtsfantasien fast schon entwickelt hatte, zumindest so weit vom Tisch ist, als dass die regionalen Kommissionen erhalten bleiben sollen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also man ist da ja ein Stück weit zurückgerudert, aber das würde jetzt zu weit führen. Aber das passt vielleicht noch thematisch zu, das hatte ich gerade noch gar nicht erwähnt, dass es auch ein Banner in der Kölner Kurve gab, was sich für die Förderung von Fanprojekten in Köln ausgesprochen hat. Da werden wohl Fördermittel eher gestrichen, als dass sie unterstützend bewilligt werden. Aber da steckt jetzt auch zu wenig drin. Passt jetzt gerade nur thematisch, weil du von Stadionverboten gesprochen hast und wieder über den Erhalt von Fankultur kam. Das verschieben wir dann vielleicht auf ein Folgegespräch in der Rückrunde. Dann würde ich sagen, Fazit soweit abgeschlossen. Du hast ja schon gesagt, eigentlich hätte es für den FC ein Sieg sein müssen. Auch in Anbetracht dessen, wenn man jetzt so ein bisschen auf die aktuelle sportliche Entwicklung guckt, ihr habt jetzt seit 4 Spielen nicht gewonnen, also 2 Punkte aus 4 Spielen. Der letzte Sieg datiert gegen einen gewissen anderen Hamburger Verein von Anfang November. Und ist das jetzt so ein bisschen die Regression zu dem hin, was man als Aufsteiger dann doch realistisch erwarten kann vom FC? Oder wie würdest du das einordnen?
Ich glaube, der FC hat einen unglaublich überraschend guten Saisonstart hingelegt. Auch wenn sich das im Laufe der Saison jetzt relativiert hat mit den Ergebnissen, aber zum damaligen Zeitpunkt kam das schon überraschend mit tollem offensiven Fußball. Die neuen Spieler wollten sich alle beweisen und jetzt ist so eine kleine Delle drinne, so eine, zumindest eine kleine Ergebniskrise. Von einer sportlichen Krise möchte ich da jetzt nicht sprechen, aber von einer Ergebniskrise kann man schon sprechen. Und ich glaube, das ist einfach so der Lauf, den du als Aufsteiger halt auch hast. Du hast, du kannst halt nicht jedes Spiel immer so mitspielen. Und das ist jetzt so der ganzen Euphorie jetzt so eine kleine Delle gibt, ist okay. Es bringt auch den Blick weiterhin dahin, dass man nach unten schaut. Ich meine, der Kölner an sich, der redet ja immer ganz schnell von Europa und Champions League und Meisterschaft und so weiter. Das ist vielleicht ganz gut, dass man jetzt mal so ein bisschen gezeigt bekommt, dass man doch noch nicht Champions League Kandidat ist. Du hast immer noch einen Puffer nach unten. Und auf St. Pauli ist der Abstand gleich geblieben. Auf Mainz hast du nochmal einen Punkt ausgebaut. Das heißt, die beiden direkten Abstiegsplätze, da ist nichts passiert. Dass Heidenheim jetzt so, ja, blöd schon wieder das zweite Mal hintereinander gewonnen hat, ärgert mich persönlich zutiefst. Aber da weiß ich ja, dass das nächsten Samstag dann in die andere Richtung wieder geht für Heidenheim. Und dementsprechend, ja, warten wir jetzt mal ab bei den Kölnern. Da sind jetzt noch bis Ende der Hinrunde hast du noch mit Leverkusen und München zwei Mannschaften, wenn du realistisch bist, ist da nichts zu holen. Und dann hast du aber mit Union und Heidenheim zwei Mannschaften, wo es dir gut tun würde, 3 Punkte pro Spiel einzufahren. Und das ist jetzt, glaube ich, der Maßstab. Dann ist die Hinrunde rum und dann guckst du, wo du stehst. Wenn du dann so 20 Punkte plus minus 1-2 hast, dann ist, glaube ich, für einen Aufsteiger eine gute Hinserie gespielt.
Ich denke, das mit dem Siegen gegen Heidenheim, das haben wir beide gemeinsam. Das ist auf jeden Fall ein Konkurrent, den man sich da vom Leibe halten muss. Also insofern, du hast recht, der Abstand von euch, ihr seid immer noch auf Platz 8. Der Abstand nach unten oder nach ganz unten ist gewahrt geblieben. Das untere Mittelfeld ist so ein bisschen an euch rangerückt. Aber ich denke mal, Platz 8 ist ja auch nicht das, was man sich in der ersten Saison nach dem Aufstieg als absolutes Ziel gesetzt hat. Aber ist natürlich schön, wenn man da jetzt nach 13 Spieltagen noch so einen Puffer hat nach unten.
Aber es ist halt auch gefährlich, ne? Wenn du die ganze Hinserie auf dem einstelligen Tabellenblatt stehst und siehst, du hast jetzt nur noch 4 Punkte auf Platz 15, dann siehst du, wie eng das ist. Du hast mit Köln, Freiburg, Mönchengladbach und Bremen 4 Mannschaften mit 16 Punkten. Danach kommen Union, HSV und ja, die beiden mit 15 Punkten. Das heißt, du hast jetzt 1 Punkt Vorsprung auf den 13. Tabellenplatz. Das kann dann auch mal, wenn es in die falsche Richtung geht und wenn der FC das Spiel gegen Heidenheim im Januar dann nicht gewinnen sollte und die dann auch nochmal 3 Punkte oder rankommen sollten oder der Vorsprung gleich bleiben sollte, kann das nochmal kritisch werden, ne?
Ja klar, ich meine so gesehen, aus unserer Sicht das ist das natürlich positiv, dass quasi noch nichts entschieden ist sozusagen. Also wenn wir jetzt, du hast ja gerade schon unser Spiel am Samstag angesprochen, bevor ihr dann abends in Leverkusen spielt, empfangen wir ja den ersten FC Heidenheim und können uns da natürlich schon mal zumindest an denen wieder vorbeischieben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, dann muss man halt sehen, was in Mainz so geht. Also der Trainereffekt ist ja jetzt zumindest diesen Spieltag noch ausgeblieben. Mal gucken, was das dann gegen uns wird. Wie sehr Urs Fischer da dann irgendwie
Die Betonschüssel angehört, ja.
Ja, also eint uns beide, glaube ich, dass wir noch nicht so genau wissen, wohin die Reise in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird. Und von daher muss man das einfach mal beobachten. Und du wirst es dann für beide Vereine noch mehr tun, als wir das tun.
Ja, auf jeden Fall. Ich bin leider Gottes nächsten Samstag, weil Hallenturnier von meinem Sohn ist und ich als Schiedsrichter da im Einsatz bin, kann ich leider das Nachmittagsspiel von St. Pauli gar nicht sehen und das Abendspiel vom FC auch erst verspätet einschalten. Ärgert mich so ein bisschen. Da müssen beide Vereine halt auch mal ohne mich erfolgreich sein.
Genau, ich würde sagen, zumindest für deinen Sohn brüllen wir dann einfach im Stadion ein bisschen mit und du würdest dich ja dann auch aus der Ferne freuen, wenn es erfolgreich wird für den FC St. Pauli am Samstag. Von daher kann ich jetzt einfach nur sagen, erstmal danke dir, Erik, für das Gespräch, auch stellvertretend für das Gespräch mit Kasche vor dem Spiel und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Hier geht es schon morgen Abend weiter oder dann, wenn ihr es hört, wahrscheinlich eher dann schon Mittwochmorgen, hört ihr dann auch schon das VDS zum besagten Spiel gegen Heidenheim am kommenden Wochenende. Und dann, ja, hört ihr nochmal Kasche zum Auswärtsspiel gegen Mainz und dann ist auch schon Weihnachten. In dem Sinne, berühmte letzte Worte jetzt von dir, Erik, bevor wir uns für heute Abend hier verabschieden.
Ja, vielen Dank wieder für die Einladung. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich wage jetzt eine Prognose. Sowohl der 1. FC Köln als auch der FC St. Pauli werden nächste Saison in der ersten Bundesliga spielen.
Gut, das legen wir uns mal als Wunschzettel unter den Weihnachtsbaum und hoffen, dass es genauso eintritt. Danke dir und mach's gut. Ciao, ciao.
Doch, danke. Ciao.